euch da ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch auf die Zeit, mit euch in dem Wort Gottes zu verbringen, gemeinsam. Lasst uns dazu aufschlagen aus dem Buch Daniel, Kapitel 4. Und wir lesen heute am Anfang zunächst ab Vers 1 bis Vers 15. Das ist die Seite 976 in unserer Gemeindebibel. Kapitel 4 ab Vers 1. Bei manchen Bibeln fängt es in Kapitel 3 Vers 31 an. Also dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass da immer durcheinander kommt. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Frieden nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte, und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und es wurde von mir Befehl gegeben, alle Weisen Babels vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traumes verkündeten. Sogleich kamen die Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter herbei, und ich erzählte vor ihnen den Traum, aber sie konnten mir seine Deutung nicht verkünden. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsazar heißt, nach dem Namen meines Gottes, und in welchem der Geist der heiligen Götter ist, vor dem erzählte ich meinen Traum. Belsazar, du Oberster der Schriftkundigen, von dem ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist, und dass kein Geheimnis dir zu schwierig ist, vernimm das Traumgesicht, das ich gesehen habe, und sage mir, was es bedeutet. Das sind aber die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager. Ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde, und seine Höhe war gewaltig. Der Baum war groß und stark, und sein Wipfel reichte bis an den Himmel, und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich, und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und von ihm nährte sich alles Fleisch. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager, und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab. Und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach: Haut den Baum um und schlagt seine Äste ab. Streift seinen Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden, und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden, und 7 Zeiten sollen über ihm vergehen. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen, und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht, und es gibt, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Belsazar, gib die Auslegung, weil alle Weisen meines Reiches nicht imstande sind, mir die Deutung zu verkünden. Du aber kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Bis hierhin. Ich möchte auch noch einmal beten. Unser himmlischer Gott und Vater, wir danken dir jetzt auch für das Wort. Wir danken dir, dass wir daran weitergehen dürfen, und bitte nicht um Gnade, Herr, dass du uns ein erleuchtetes Herz schenkst, damit wir die Lehre aus dieser Geschichte herausgreifen dürfen und es auch anwenden dürfen in unserem eigenen Leben. Herr, schenk uns Gnade dazu, damit wir deinen Namen verherrlichen. Amen. Es gibt eine Geschichte, die habe ich als Kind immer wieder gehört, noch damals auf einer Schallplatte. Und diese Geschichte handelt von zwei Enten und einem Frosch. Sie waren beste Freunde und spielten glücklich zusammen in einem Bauernteich. Sie lebten dort von Tag zu Tag. Als jedoch die heißen Sommertage kamen, begann der Teich auszutrocknen und bald war es klar, dass sie einen anderen Teich aufsuchen mussten. Nun, für die Enten war das kein Problem. Sie konnten einfach zu dem anderen Teich hinfliegen. Aber der Frosch, er musste bleiben. Er konnte nicht fliegen. Und der nächste Teich war so weit weg, dass er es nicht bis dahin schaffen würde. Er würde vertrocknen und sterben. Nun, die drei Freunde besprachen miteinander und hatten eine Idee. Die zwei Enten würden einen Stock in den Schnabel nehmen und der Frosch würde mit seinem Maul an diesem Stock sich hängen und so könnten die zwei Enten zu dem anderen Teich fliegen und der Frosch würde mitfliegen können. Nun, gesagt, getan. Schon flogen sie los und die Idee dieser Tiere war so raffiniert, dass der Bauer, der gesehen hat, dass diese zwei Enten mit dem Frosch mit dem Stock rüberfliegen zu einem anderen Teich, er schrie mit ganzer Bewunderung: Das ist aber eine clevere Idee. Wessen Idee war das? Der Frosch, der den Mann hören schrie, schrie aus ganzer Seele: Ich habe! Und schon war er weg. Das waren seine letzten Worte. Diese Geschichte ist eine Fabel. Sie lehrt eine biblische Wahrheit. Hochmut kommt vor dem Fall. In dem Kapitel, was wir heute betrachten möchten, begegnen wir dem König Nebukadnezar, den wir schon einige Male begegneten in den letzten Malen, als wir darüber gepredigt haben. Wie ich schon gesagt habe, dass Nebukadnezar einer der heidnischen Könige ist, dem die Bibel am meisten Platz gibt im Alten Testament. Und auch an seinem Leben lernen wir heute genau die gleiche Geschichte kennen, wie die Geschichte zwischen den zwei Enten und dem Frosch. Hochmut kommt vor dem Fall. Dieser Bericht, den wir heute betrachten, hebt sich von allen anderen Ereignissen mit dem König ab. Nebukadnezar, der mittlerweile, wenn wir das vergleichen zwischen dem letzten Kapitel, wo wir das letzte Mal betrachtet haben, mit den drei Freunden, die in dem Feuerofen gewesen sind und Gott sie auf eine wunderbare Art und Weise errettet hat, und zwischen dem heutigen Kapitel sind ungefähr 25 Jahre vergangen. Nebukadnezar befindet sich in der Blüte seines Reiches. Er hat alle Schlachten geschlagen, er hat alle um sich herum besiegt. Er ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Weltherrscher geworden. Er ist ein Monarch von Monarchen. Er ist der König der Könige. Die ganze Welt liegt ihm zu Füßen. Und in dieser Blüte seines Königreichs wurde er stolz und aufgebläht und aufgebläht und aufgebläht. Und er wurde selbstbezogen und wurde zu seinem eigenen Gott. Die Lehre von Daniel können wir überschreiben, von Daniel 4 können wir überschreiben mit Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist die Lehre aus dem Kapitel 4, die wir heute ziehen möchten. Und auch wenn wir vorgreifen und im Vers 34 lesen, in dem letzten Vers von dem Kapitel, sagt Nebukadnezar im letzten Satz: Wer aber hochmütig wandelt, den kann er, nämlich Gott, demütigen. Das ist, worum es hier in diesem Kapitel geht. Gott widersteht den Hochmütigen. Und Nebukadnezar, er beginnt selbst in Kapitel 3, Vers 31, sein Zeugnis. Es ist der Höhepunkt seiner Biografie. Es geht um seine geistliche Biografie, die er hier selbst schreibt. Und er in diesen ersten drei Versen, wo er sagt, oder sein Schreiben an alle Menschen richtet, an alle Völkerschaften, an alle, die ihn hören, er hat ihnen allen was zu sagen. Es ist sehr erstaunlich und sehr großartig, was Nebukadnezar hier allen Menschen zu berichten hat. Und dass dieses Zeugnis sogar bis zu unserer Zeit hindurchgedrungen ist. Und es sieht hier so aus, beachte, in welcher Zeit oder in welcher Person Personalpronomen hier verwendet wird. Nebukadnezar schreibt in der Ich-Form. Es klingt schon so, als hätte Nebukadnezar den Stift aus der Hand Daniels herausgerissen und schreibt jetzt die Zeilen selbst. Wir wissen ja, dass Daniel eigentlich der Schreiber, der Autor von dem Buch Daniel ist. Und Gott hat es so hingeführt, dass Daniel Zugang bekommen hatte zu dem Archiv, den der König selbst aufgeschrieben hatte. Den Archiv, den der König seine Zeugnisse hingetan hatte. Und Daniel hat hier von dem Heiligen Geist die Eingebung bekommen gehabt, diese Worte eins zu eins zu übernehmen. Und was hat der König hier diesen Menschen zu sagen? In Vers 1, Kapitel 4 lesen wir: Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Das war die Einleitung seines Zeugnisses. Das war eigentlich der Wendepunkt seines Lebens. Er lebte sorglos in seinem Haus und glücklich in seinem Palast. Nun, an und für sich ist es zunächst nicht schlimm, oder? Sorglos zu sein und glücklich zu sein. Ist es nicht etwas, wonach die Menschen heutzutage auch trachten? Sorglos zu sein, keine Sorgen zu haben, keine Schwierigkeiten zu haben, glücklich zu sein. Was ist schlimm daran, sorglos und glücklich zu sein? Hat Gott verboten, sorglos zu sein? Hat Gott verboten, glücklich zu sein? Das finden wir nicht in der Bibel. Nebukadnezar, wenn wir die Geschichte von ihm, die wir schon betrachtet haben, nochmal anschauen. Gott hat immer wieder zu ihm gesprochen. Mindestens aber zweimal wurde Nebukadnezar selbst ein Zeugnis über Gott des Himmels, über den Gott des Himmels abgibt. Das erste Mal war es bei der Traumdeutung, bei der ersten Traumdeutung, die Daniel ihm gegeben hat, nämlich über die Welt, über die vier Weltreiche, wo Nebukadnezar den Gott des Himmels als einen Gott anerkennt, der die Geheimnisse hat, der alle Geheimnisse hat, der genau das weiß, was kein Mensch oder kein anderer Geschöpf wissen kann. In dem letzten Kapitel betrachteten wir die Situation, wo Nebukadnezar den Gott des Himmels als einen anerkennt, der sogar die Gesetze der Natur ausschalten kann oder dem die Gesetze der Natur unterliegen. Er lernt die Macht, die Stärke des himmlischen Gottes kennen. Und wo er selbst gesagt hat, dass er der größte, der höchste Gott ist. Doch diese Erkenntnis hat Nebukadnezar nicht zum Glauben geführt. Gott hat ihm immer wieder gezeigt, auf eine wunderbare Art und Weise, dass er kein Gott ist und dass auch die Götzen, an die er glaubt, nichts sind. Und dass Gott der Einzige ist, der herrscht. Aber wir merken an diesem Satz, wo er sagt, Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast, dass Nebukadnezar überhaupt nicht mit Gott gerechnet hat. Sorglos und glücklich bedeutet nicht, dass Nebukadnezar keine Sorgen gehabt hatte. Er hatte ja dafür Sorge getragen, um keine Sorgen zu haben und um glücklich zu sein. Aber dieses Zeugnis, welches er hier von sich selbst wiedergibt, bedeutet, dass es ihm gleichgültig war, ob es einen Gott gibt oder nicht. Er hatte überhaupt keine Sorge gehabt, darüber nachzudenken, was der Sinn seines Lebens gewesen ist. Er dachte, dass der Sinn seines Lebens darin besteht, das zu haben, was er jetzt hat. Sorglos zu sein und glücklich zu sein. Er rechnete nicht mit dem Schöpfer des Universums. Gott hatte in seinem Leben keinen Platz. Und das ist Stolz. Einmal erzählte Jesus ein Beispiel von einem reichen Dummkopf. Und er sagt, dieser Mann, er war reich und trug an einem Jahr sehr viel mehr Ernte wie in den vergangenen Jahren. Und er war so überwältigt von dieser Ernte, dass er gesagt hat, woher soll ich, oder welchen Platz habe ich jetzt, wo ich diese große Ernte, die ich gesammelt habe, unterbringen kann, speichern kann. Und er hatte keinen Platz. Die ganzen Scheunen würden nicht ausreichen für diese reiche Ernte, die er an diesem Jahr eingetragen hat. Und so kam er zu einer blendenden Idee. Ich werde meine alten Scheunen, die kleiner sind, abreißen und ich werde größere Scheunen aufbauen. Und dort werde ich diese ganze Frucht meines Feldes, den ganzen Ertrag speichern. Und dann sagt er, und dann will ich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Und dann erzählt Jesus weiter dieses Gleichnis und sagt, aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Und die Lehre, die Jesus aus diesem Gleichnis zieht, sagt er, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Genau das ist geschehen mit Nebukadnezar. Er war sorglos und er war glücklich und er war zufrieden damit und dachte, er braucht nichts mehr. Und er war sehr arm für Gott. Das ist Stolz. Stolz stellt sich über Gott. Gott soll eigentlich der Einzige und der Höchste bleiben. Er allein verdient Preis, Ruhm und Anbetung. Ihm muss gedient werden. Aber Stolz greift genau dieses an. Stolz möchte Gott von seinem Platz, den Gott hat, verdrängen. Und deswegen widersteht Gott dem Stolzen. Deswegen heißt es in Jesaja Kapitel 42, Vers 8, dass Gott seine Ehre niemandem anders gibt. Gott wird niemals zulassen, dass der Mensch stolz wird und damit sich über Gott erhebt. Stolz zieht immer eine Zerstörung nach sich. Durch Stolz fiel Satan, weil er sich Gott gleich machen wollte. Durch Stolz fielen Adam und Eva in Sünde, weil sie so sein wollten wie Gott. Durch Stolz wollten sich die Menschen einen großen Namen machen und einen Turm zur Babel bauen, der bis an den Himmel reichte und Gott herniederfuhr und die Sprache vermischte und sie zerstreut wurden und dieses ein Gerichtszeichen Gottes gewesen ist über die Menschen. Durch Stolz verherrlichte sich Herodes und stellte sich über Gott, präsentierte sich vor den Menschen. Und die Menschen sprachen von ihm, das ist kein Mensch, der da steht, es ist die Stimme Gottes, die dazu spricht. Und zur gleichen Zeit schlug Gott ihn und er fiel nieder und wurde von Würmern zerfressen. Das Ergebnis von Stolz ist immer Zerstörung. Und genau auch das ist mit Nebukadnezar geschehen. Als er so sorglos und glücklich vor sich hin lebte, mit Gott nicht rechnete, Gott in seinem Leben keinen Platz gab und ihm nicht die Ehre gab, schickte Gott ihm einen Traum. Wir lesen ein ähnliches Ereignis, wie schon im Kapitel 2 betrachtet. Wieder sendet Gott dem Nebukadnezar einen Traum, wieder erschreckt Nebukadnezar über den Traum. Wieder lässt er alle Weisen und Traumdeuter zu sich kommen und antreten. Und wieder vermögen sie es nicht zu deuten. Und wieder kommt Daniel zum Schluss. Aber diesmal weiß der König, dass Daniel ihm diesen Traum deuten wird. Und er erzählt ihm sogar diesmal diesen Traum. Verlangt diesmal nicht einmal, dass Daniel den Traum selbst erzählt. Und ich glaube, weil der Traum ist nicht schwer, weil dieser Baum, der den Nebukadnezar gesehen hat, der in den Himmel herausragte und unter dem Baum sehr viele Bewohner der Erde Geborgenheit gefunden haben, Essen gefunden haben, Versorgung gefunden haben, das war Nebukadnezar selbst. Er hatte diese Stellung erreicht und er musste es doch in seinem Verstand noch in Erinnerung halten, als Daniel ihm das letzte Mal gesagt hat, das was er hat, hat er von dem Gott des Höchsten, von dem Gott des Himmels. Aber Nebukadnezar vergaß es und dachte, dass er es aus sich selbst heraus produziert hat, als ob hätte er diesen Stand, den er hatte, selbst erreicht ohne Gott. Und nachdem der König dem Daniel den Traum wiedergegeben hat, so lesen wir ab Vers 16 weiter, da blieb Daniel, den man Belsazar nennt, eine Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und sprach, Belsazar, der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Belsazar antwortete und sprach, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reichte, und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten, und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten. Dieser Baum bist du, o König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis an das Ende der Erde. Das, was den Nebukadnezar erschrocken hat, war nicht der Baum an sich, sondern die Stimme des Wächters, die Stimme des Boten, des Engels und der Ratschluss, der im Himmel geschehen ist in diesem Augenblick und den Gott, den Nebukadnezar in diesem Moment offenbarte. Schlagt diesen Baum weg. Schlagt den Laub ab. Schlagt die Früchte ab. Und am Ende blieb aus diesem wunderbaren Baum nur noch ein Stumpf, der unschön aus der Erde herausragte. Und deswegen sagt Daniel weiter im Vers 20, dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn, aber seinen Wurzelstock lasst in der Erde und zwar in den Fesseln von Eisen und Erz im Gras des Feldes, dass er von dem Tau des Himmels benetzt werde und seinen Anteil habe mit den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten über ihn vergangen sind. Das hat, o König, folgende Bedeutung. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinem Herrn, des König, ergangen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen. und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Daniel, der genauso wie einmal auch Nathan, dem Propheten, der Prophet, dem David damals sagen musste, dieser Mann, der das letzte Schaf eines armen Menschen gestohlen hat und es genommen hat, obwohl er reich war an eigenen Schafen, bist du, musste auch Daniel zu diesem Belsazar zum Nebukadnezar sagen, dieser Baum bist du. Und Daniel erschrickt, weil er die Deutung durch und durch begriffen hat. Er erschrickt nicht, weil er den Traum nicht wusste oder die Deutung nicht kannte, sondern er erschrickt, weil er Mitleid mit diesem König gefunden hat. Und hier lernen wir von Daniel auch eine sehr schöne Lektion. Menschen, die in ihrem Stolz sich erheben und aufblähen. Menschen, bei denen Gott keinen Platz hat. Menschen, die so tun, als gäbe es Gott nicht. Diese müssen uns mit Mitleid erfüllen. Über sie müssen wir vor Gott in Traurigkeit sagen, Herr, sei ihrer Sünde gnädig. Sei ihrer Seele gnädig. Nebukadnezar erhob sich über Gott und Gott greift den Teil Nebukadnezars an, was ihn zum Menschen gemacht hat, sein Herz. Im Vers 13 haben wir gelesen, sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden. Und 7 Zeiten sollen über ihn vergehen. Das, was den Menschen zum Menschen macht, das, was den Menschen von einem Tier unterscheidet, das Herz oder der Geist oder die Seele oder der Verstand, das, was ihn zu einem ebenbildlichen Wesen macht, hat Gott angegriffen. Er wurde zu einem tierähnlichen Wesen ohne Verstand. Dieser Zustand, der ist in der menschlichen Geschichte nicht unbekannt. Ich habe das ein bisschen nachgelesen. Die Diagnose, die man heute dieser Krankheit stellt, wenn man es Krankheit nennen darf, nennt sich Boantrophie. Damit werden geisteskranke oder wahnsinnige Menschen beschrieben, die glauben, dass sie ein Ochse sind oder eine Kuh. Und sie fressen auch nur Gras und machen tierähnliche Geräusche. Sie hören auf, sich Nägel zu schneiden und hören auf, sich zu pflegen und die Haare zu schneiden. Und deswegen sehen sie am Ende aus wie so ein Werwolf. Sie sind völlig irre, völlig wahnsinnig, nicht mehr bei Verstand. Und genau dieses Gericht spricht Gott über Nebukadnezar aus. Und wenn du darauf geachtet hast, ab Vers 16 hört Nebukadnezar auf, in der Ich-Form zu sprechen. Dort heißt es dann nur noch, dass der König zu Daniel, zu Belsazar gesprochen hat. Und erst im Vers 34 spricht Nebukadnezar wieder in der Ich-Form. Und es zeigt eigentlich sehr deutlich, dass diese Begebenheit, diese schrecklichste Begebenheit in den Tagen Nebukadnezars in seinem Leben, ausgelöscht war aus seinem Leben. Er konnte sich daran nicht mehr erinnern. Er war wahnsinnig geworden, wie ein Irrer, wie ein Tier, der keinen Verstand hat. Gott widersteht dem Hochmütigen. Ab Vers 21 lesen wir, das hat, o König, folgende Bedeutung. Und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Und man wird dich mit Gras füttern, wie die Ochsen, und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, was der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Und es gibt, wem er will. Weil aber davon die Rede war, man soll den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Das, was Gott hier mit dem Nebukadnezar gemacht hat, war ein Gericht Gottes mit einem Ziel. Und wir haben hier viermal dieses Ziel, welches Gott mit Nebukadnezar hatte, gelesen. In Vers 14 lesen wir: Damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. Vers 22, in dem letzten Abschnitt: Damit Und es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Und dann wieder in Vers 23, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Und dann auch wieder in Vers 29, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Ich denke, in diesem Kapitel steckt viel mehr als einfach eine Geschichte über Nebukadnezar. Ich denke, Nebukadnezar ist ein Beispiel nicht nur für jeden König, nicht nur für den Bundeskanzler von Deutschland, nicht nur für den Präsidenten von anderen Staaten oder von anderen Ländern, sondern Nebukadnezar ist ein Beispiel für dich persönlich und eine Warnung für dich persönlich. Jeder andere Mensch, ob du ein Mann bist, eine Frau oder ein junger Mensch, ein Kind oder ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender, stehst in der Gefahr, stolz zu sein. Benjamin Franklin hat einmal gesagt: Es gibt vielleicht keine unserer natürlichen Leidenschaften, die so schwer zu überwinden ist wie Stolz. Schlagen Sie es nieder, ersticken Sie es, töten Sie es so sehr, wie es Ihnen gefällt. Es lebt noch. Selbst wenn ich mir vorstellen könnte, dass ich es völlig überwunden hätte, wäre ich wahrscheinlich stolz auf meine Demut. Jeder von uns steht in der Gefahr, stolz zu sein und damit sich über Gott zu erheben. So wie Nebukadnezar zu handeln. Und denke nicht so weit an Nebukadnezar, denke auch an dein Leben. Du bist vom Stolz nicht ausgenommen. Egal, welche Rolle du im Leben spielst, ob du ein Ehemann bist, ob du nicht verheiratet bist, ob du eine Ehefrau bist, ob du ein Sohn bist oder eine Tochter oder ein Kind, ein Schüler, oder sonst noch jemand, der einem normalen Beruf nachgeht oder zu Hause lebst. Denke nur an diese vergangene Woche. Warst du einmal zornig gewesen diese Woche? Zorn ist eine Folge von Stolz. Du wirst zornig, wenn dir etwas nicht gelingt. Oder wenn du einen Plan hattest und der dann nicht aufgeht. Dann, wenn dir etwas dazwischen kommt und wenn es deine Kinder waren oder deine Ehefrau, so wurdest du auf sie zornig und dein Ehemann. Hast angefangen zu streiten. Was ist Streit? Ist genauso eine Folge von Stolz. Hast du dich diese Woche vielleicht beleidigt? Bist mit einem langen Gesicht in dein Zimmer gegangen, hast vielleicht deine Tür zugeschlagen, hast Fragen gestellt oder an deine Eltern Fragen gestellt: Warum verstehst du mich nicht? Beleidigung ist eine Folge von Stolz. Wer beleidigt, sagt mit anderen Worten: Ich bin nicht einverstanden mit der Situation. Ich bin nicht einverstanden damit, wie du mit mir umgegangen bist. Und um das dir zu zeigen, werde ich jetzt dir entgegenwirken. Und ich werde mit dir nicht mehr sprechen. Das ist Stolz. Hast du in dieser Woche in irgendeiner Situation, auf der Arbeit oder zu Hause, bei einem Gespräch, dich besser hingestellt, als du in deinem Herzen wirklich bist? Das ist Stolz. Spurgeon erinnerte sich an eine Dame und sagt, es kam immer wieder eine Dame zu mir, die zu mir immer wieder sagte, ich bete für sie, damit sie sich nicht überheben, weil ich sehe ständig bei ihnen diese Gefahr. Und immer wieder kommt diese Dame zu Spurgeon und sagt immer wieder die gleichen Worte, ich bete für sie und ich bete für sie, damit sie nicht stolz werden. Und Spurgeon sagt, einmal, sie kam immer wieder zu mir und ich kannte schon alles auswendig, was sie zu mir sagen wollte. Und einmal erlaubte ich mir die Bemerkung ihr gegenüber und sagte, es ist Zeit, dass ich auch mal für sie bete, dass sie sich nicht überheben. Und diese Frau lief plötzlich, ihr Gesicht lief rot an und sie war sehr verlegen und sagte, oh, ich bin der Versuchung von Stolz gar nicht ausgesetzt. Meine Erfahrung ist eine derartige, dass ich gar nicht in die Gefahr komme, stolz zu werden. Und Spurgeon sagt, sie wusste nicht, dass ihre kurze Rede von einem Betrug zeugte, wie solcher nur möglich war und dass jeder Mann, der in ihrer Nähe wohnte, sie für die stolzeste Person hielt überhaupt. Und Spurgeon schlussfolgert und sagt, warum glaubst du nicht, dass sich unter deinem Lumpen ebenso viel Stolz regt, wie bei dem Menschen, der einen prächtigen Amtsmantel hat und ein Minister ist? Kann ein Mensch auf seinem Müllkarren nicht ebenso stolz sein, als ob er ein König in seiner Kutsche wäre? Ein Mensch mit einem halben Fuß Erde kann ebenso stolz sein wie ein Alexander der Große mit allen seinen Weltreichen. Und einer, der ein wertloses Stück Metall in seiner Tasche hat, kann ebenso stolz werden wie der reichste Mann, der Gold in seiner Tasche hat. Es gibt keinen Unterschied, in welcher Lage du bist. Denke ja nicht von dir, dass du nicht stolz werden kannst. Es liegt in deinem Wesen. Es liegt in deiner Natur. Stolz ist in seinem höchsten Ausdruck nicht mit Gott zu rechnen. So zu leben, als gäbe es Gott nicht. Verstehst du, wenn du dein Gegenüber in einem Streit beschimpfst, weil er dir kein Recht gibt, weil wenn du in einer Situation zornig wirst und sagst, du verstehst mich nicht, verleugnest du gerade in diesem Moment die Tatsache, dass Gott Gott ist und auch in dieser Situation die Kontrolle behalten hat. Heute Morgen, ich glaube, die Kinder haben es gemerkt, heute gibt es kein Handout, musste ich selber davon in mein Herz hineinschauen und merken, wie ich so schnell stolz werden kann. Ich habe viel zu fahrlässig meinem Computer vertraut und dachte, ich werde eine Stunde vor ungefähr die Predigt ausdrucken, dann auch das Handout und es wird alles klappen. Aber irgendwie funktioniert das Programm nicht. Und irgendwann mal rannte ich zwischen Dachboden und Wohnzimmer, weil unten haben wir Internet, oben nicht, mit einem Stick immer hin und her und habe versucht, das Programm zum Leben zu erwecken. Habe die Fehlermeldung unten eingegeben, dann gab es ein anderes Programm, welches man installieren musste und oben dann installiert, eine Diagnose durchführen musste, die Datei reparieren konnte und dann vielleicht das Programm starten konnte. Hat nicht funktioniert. Und irgendwann sah mich meine Frau und meine Kinder immer hin und her rennen, von oben nach unten. Ich habe immer mehr Panik bekommen. Und ich habe dann gemerkt, wie ich zornig werde über die Situation. Ich habe gedacht, das geht doch nicht. Wenn heute kein Handout ausgeteilt wird an die Kinder, dann wird heute etwas schief gehen. Dann wird es nicht so klappen, wie ich es mir vorgestellt habe. Bis ich dann gemerkt habe, Gott hat auch über diese Situation seine Kontrolle. Und so wie wir heute in der Schriftlesung gelesen haben, dass Gottes Macht wird in der Schwachheit mächtig. In der schwächsten Situation, die du haben kannst als Mensch, da wo du viele Fehler machst, da wo du überhaupt nicht vorbereitet bist oder du einfach überhaupt kein Vertrauen zu dem hast, was du tust, wenn du es zur Ehre Gottes gebrauchen möchtest, kann Gott es zu seiner Ehre gebrauchen, weil es nicht von dir abhängt, sondern von ihm. Er ist im Regiment. Deswegen kann eigentlich keine Situation, darf keine Situation dich aus der Fassung bringen. Es ist menschlich, dass wir immer wieder aus der Fassung gebracht werden. Es ist menschlich, dass eine Situation plötzlich unser Leben auf den Kopf stellt und uns dann plötzlich zornig sein lässt. Oder wir mit Beleidigung reagieren oder sogar mit Beschimpfungen in unserem Verstand Gott gegenüber und sagen und machen Gott Vorwürfe. Warum hast du jetzt das in mein Leben kommen lassen? Das ist Stolz. Das ist eine Verleugnung dessen, dass Gott auch diese Tatsache in diesem Moment unter seiner Kontrolle hält. Und deswegen ist die Folge das Gericht Gottes. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Stolz zeugt in erster Linie davon, dass du Gott nicht liebst, sondern dich selbst. Daniel, der diese traurige Nachricht dem Nebukadnezar überbringen musste, gibt ihm einen Ratschlag in Vers 24. Und es ist ein Ratschlag für uns alle. Er sagt, darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Der König, er muss mit der Sünde brechen und in eine rechtschaffene Beziehung mit Gott eintreten. Und es klingt so, als ob dieses Gebot, den Jesus auch seinen Jüngern gegeben hat, uns allen, als ob Daniel darauf anspielt, ihr sollt den Herrn, euren Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und ganzem Gemüt lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann, wenn du anfängst, eine rechtschaffene Beziehung zu Gott zu haben, wirst du anfangen, eine rechtschaffene Beziehung zu deiner Ehefrau zu haben, zu deinem Ehemann, zu deinen Kindern, zu deinem Nächsten. Viele fragen sich, warum funktioniert es bei mir nicht? Ich falle immer wieder. Frage dich, ob deine Beziehung zu Gott rechtschaffen ist. Ob du dich mehr liebst als Gott. Und wenn ja, dann tue Buße. Und anerkenne die Tatsache, dass Gott herrscht und dass er im Regiment ist. Christus ist gekommen, um unser Stolz zu brechen. Wenn jemand dich fragen würde, beschreibe mir Christus als Person, als welchen Charakter hatte er? So muss dir diese Stelle in Matthäus 11, 28 bis 29 einfallen, wo Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. Jesus ist für uns demütig geworden, damit wir uns heute ihm unterwerfen können. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele, damit du heute ihm nachahmen kannst darin. Und damit auch jede Situation, egal welche es ist in deinem Leben, so schwer sie für dich auch sein mag, du in Ruhe vor Christus wandeln kannst und sagen kannst, diese Situation ist unter der Kontrolle Gottes. Und auf diese Weise wird Gott dir Gnade geben. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Amen. Wir möchten eine Zeit der Stille haben, dann möchte ich mit Gebet abschließen.